an mit dem sechsten Wunder. Auf dem Skript sieht man die Schwangerschaft der Sunamitin und dann die Auferweckung des Sohnes der Sunamitin. Bevor wir weiterfahren, möchte ich noch einen Hinweis geben zur Strukturierung dieser 16 Wunder. Das erste Wunder, Teilung des Jordan, war ein Hinweis auf Tod und Auferstehung, nicht wahr? Und das letzte Wunder, das wir betrachten werden, Nummer 16, da geht es um die Totenauferweckung eines Mannes im Grab von Elisa. Da haben wir also auch Tod und Auferstehung. Die weiteren Wunder, eingerahmt von 1 und 16, sind immer in Zweiergruppen. Also die Heilung des Quellwassers in Jericho, da ging es um den Erweis der Gnade Gottes. Zwei Bären zerreißen 42 respektlose Knaben. Da haben wir den Erweis der Gerechtigkeit Gottes. Gnade und Gerechtigkeit verbinden diese zwei Wunder. Und dann haben wir gesehen, das Trinkwasserwunder in Edom. Da geht es um das Thema des Heiligen Geistes. Und dann fünftens die Ölvermehrung im Krug für die verschuldete Frau. Da ging es auch um das Thema des Heiligen Geistes. Einmal durch Wasser dargestellt, einmal durch Öl. Und jetzt kommen wir zu 6 und 7, und die gehören natürlich auch zusammen. Die Schwangerschaft der Sunamitin, und dann stirbt aber dieses Kind und wird eben auferweckt. Die Auferweckung des Sohnes der Sunamitin bilden wieder eine Zweiergruppe. Und so geht das dann weiter, die Entgiftung des Eintopfs. Das geht dann zusammen als Paar mit Vermehrung von Brot und Korn. Und nachher wird es gehen um die Heilung von Naamans Aussatz. Und dieser Aussatz von Naaman kommt dann aber auf Elisas Knecht Gehasi. Und dann werden wir sehen, 12 und 13 gehören zusammen, das schwimmende Eisen, die geöffneten Augen von Elisas Diener. In dem Wunder Nummer 12 geht es um jemanden, der persönlich in größte Not und Bedrängnis kommt. Und bei 13 geht es um ein weltgeschichtliches Ereignis, wo eben ganz viele Menschen in Not und Bedrängnis kommen. Und dann 14 und 15 gehört natürlich sehr eng zusammen. Die syrische Armee wird mit Blindheit geschlagen und dann werden aber diese Augen derselben syrischen Armee geöffnet werden. Also, wir gehen jetzt zur Sunamitin. Das schauen wir ein bisschen genauer an. Bei weiteren Wundern werden wir nicht die Zeit haben, um alles zusammen durchzulesen. Ich setze so ein bisschen Akzente. 2. Könige 4, Vers 8. Und es geschah eines Tages, da ging Elisa nach Sunem hinüber. Und dort war eine wohlhabende Frau. Und sie nötigte ihn, bei ihr zu essen. Und es geschah, so oft er durchzog, kehrte er dort ein, um zu essen. Und sie sprach zu ihrem Mann, sieh doch, ich merke, dass dieser ein heiliger Mann Gottes ist, der ständig bei uns durchzieht. Lass uns doch ein kleines gemauertes Obergemach machen und ihm Bett und Tisch und Stuhl und Leuchter hineinstellen. Und es geschehe, wenn er zu uns kommt, kann er dort einkehren. Sunem ist eine Ortschaft im Norden Israels. Und Elia ging da wiederholt vorbei. Und eine Frau stellt fest, dieser Mann ist ein ganz treuer Mann Gottes. Und so hat sie das Anliegen, da Kontakt zu haben und von ihm zu profitieren. Und darum kommt sie zu dieser Idee, ihn regelmäßig einzuladen zum Essen, um da im Gespräch lernen zu können. Ihr Mann, wir werden ihn noch weiter kennenlernen in den folgenden Versen, ist ein ganz passiver Mann. werden sehen, wirklich das Gegenteil. Diese Frau, aktiv, sie sucht den Herrn und möchte mit dem Herrn leben und möchte weiterkommen. Und er ist einfach da, passiv. Aber wir werden sehen, es ist sehr schön, diese Frau lässt ihn nicht einfach auf der Seite, sondern sie bezieht ihn ein. Und darum macht sie ihm den Vorschlag in Vers 9. Sieh doch, ich merke, dass dieser ein heiliger Mann Gottes ist. Er merkte das nicht. Und dann sagt sie, Vers 10, lass uns doch ein kleines Gemau, das Obergemach, machen. Sie kommt auf die Idee, wir könnten diesen Dienst unterstützen, indem wir ihm da eine Unterkunft bereitstellen. Der Mann käme nicht auf die Idee. Aber sie entscheidet es nicht einfach selber, sondern sie bezieht ihn ein. Sehr schön. Es gibt in der Bibel Ehen, da ist es wirklich ein Miteinander vorangehen im Dienst, wie zum Beispiel Aquila und Priscilla im Neuen Testament, die 6-mal erwähnt werden mit ihren Namen zusammen. Aquila und Priscilla, 3-mal Aquila und Priscilla und 3-mal ist die Frau zuerst genannt. Aber sie sind immer, sie sind ein perfektes Team. Aber es gibt auch andere Ehen, wie zum Beispiel die Ehe von Hiob, Frau Hiob. Ist irgendwie gar nicht präsent. Natürlich, sie haben 10 Kinder. Natürlich war sie präsent. Aber als dann die Prüfungen über Hiob kamen, da hat sie ihm schließlich gesagt, sag dich von Gott los. Und er geht auf sie ein und sagt, so kannst du nicht sprechen, so sprechen die gottlosen Frauen. Aber auf liebevolle Art macht er das. Und später in den Diskussionen mit den Freunden wird sie noch einmal erwähnt und Hiob sagt, dass sein Mundgeruch wegen der Krankheit, der hat ja Pest, dass das seiner Frau übel ist. Das wird sie nicht mehr erwähnt. Und am Schluss, als Hiob alles wieder zurückbekommt, sie bekommen wieder 10 Kinder. Natürlich, wer hat sie geboren? Die Frau. Aber es ist nicht so wie bei Aquila und Priscilla. Obwohl Hiob aber ein treuer, Gott hingegebener Mann war. Und auch hier, diese Sunamitin, sie lebt diese Ehe und investiert in diese Ehe, aber es ist einfach nicht ein vollständiges Zusammengehen. Aber sie bezieht ihn ein, wo sie nur kann. Aber sie hat die Ideen und sie stellt etwas Geistliches fest. Und so sagt sie, wir könnten dieses Obergemach machen und da setzen wir Bett, Tisch, Stuhl und Leuchter rein. Das ist das absolute Minimum, nicht wahr? Für eine Ausstattung. Dabei war sie ja reich, Vers 8, eine wohlhabende Frau. Ich meine, im Abschnitt vorher hatten wir eine mausarme Witwe. Und die hatte eine glückliche Ehe, nicht wahr? Der Mann war gottesfürchtig, sie auch. Aber sie hat den Mann verloren. Und hier eine wohlhabende Frau, aber die gibt dem Elisa nicht Luxus, sondern das, was es braucht. Nicht, dass der Prophet sagt, ich liebe es, nach Sunem zu gehen, dort kann ich im Luxus schwelgen. Aber ein Bett, das spricht von der Ruhe. Ein Tisch, da kann man noch jemanden dazusetzen lassen und Gemeinschaft haben, spricht von der Gemeinschaft. Stuhl, spricht von dem Studium, da konnte er das Wort studieren. Und ein Leuchter, das gibt Licht in der Dunkelheit. Das sind die 4 Dinge, die es braucht für den Dienst. Ruhe im Herrn, Gemeinschaft mit Geschwistern, Studium des Wortes und Licht in der Dunkelheit. Vers 11. Und es geschah eines Tages, da kam er dahin und kehrte in das Obergemach ein und schlief dort. Und er sprach zu Gehasi, seinen Knaben, Knabe, Naar bedeutet Knabe oder auch Knecht, Diener. Rufe diese Sunamitin. Und er rief sie und sie trat vor ihn hin. Und er sprach zu ihm, sprich doch zu ihr, siehe, du hast unsertwegen all diese Sorge gemacht. Was ist für dich zu tun? Ist für dich, mit dem König zu reden oder mit dem Heerobersten? Elisa will sich irgendwie bedanken bei dieser Frau. Und da er natürlich Beziehungen hat bis in die obersten Ränge Israels, sagt er, ich könnte diese Beziehungen benutzen, um dir irgendwie zu helfen. Was ist ihre Antwort? Und sie sprach, ich wohne inmitten meines Volkes. Ich brauche nicht. Ich brauche keine Beziehungen nach oben. Ich bin hier eine Frau im Volk Gottes und das reicht mir. Nicht wahr? Es gibt auch in den Gemeinden Geschwister, die, das sieht man, die sind immer so am Rand. So Grenzgänger in der Gemeinde. Aber es ist etwas ganz anderes, wenn jemand sagen kann, ich wohne inmitten meines Volkes. Ich habe meine Gemeinschaft mit den Geschwistern, die mich ausfüllt und ich brauche gar nicht noch spezielle Vitamin-B-Beziehungen. Also wunderbar, ich habe das in meiner Bibel ganz speziell angestrichen. Ich wohne inmitten meines Volkes. Jemand, der zufrieden im Volk Gottes zu Hause ist. Und er sprach, was ist denn für sie zu tun? Und Gehasi sprach, doch, sie hat keinen Sohn und ihr Mann ist alt. Gehasi, werden das noch sehen, war nicht ein geistlicher Mensch. Er war sogar geldgierig, wie wir noch sehen werden. Oder gierig nach Reichtum. Und trotzdem merkt er etwas bei dieser Frau, was ihr fehlt, was Elisa nicht festgestellt hat. Die Frau war verheiratet, aber sie hatte kein Kind. Und das kann wirklich ein Leiden sein. Und oft eben ein verstecktes Leiden, das man ja nicht so ausbreitet, dass man unter dem leidet, Mühe hat. Es gibt solche, die sind unverheiratet und hätten so gerne eine Ehe und damit verbunden ein Kind. Und sie haben es nicht. Es gibt aber solche, die sind verheiratet, aber die haben den Wunsch nach einem Kind nicht erfüllt bekommen. Aber diese Frau sagt, ich wohne inmitten meines Volkes. Ich hab, was ich brauche. Also diese Genügsamkeit im Herrn ist hier auffällig. Aber Gehasi merkt, sie hat kein Kind. Und der Mann ist alt und offensichtlich eben nicht mehr zeugungsfähig. Also es war ein Ehepaar mit großem Altersabstand. Das muss nicht ein Problem sein. Aber in diesem Fall war es ein Problem. Es war nicht so ein Gegenüber. Es war wie zwei Generationen nebeneinander. Und er sprach, rufe sie. Und er rief sie und trat in die Tür. Und er sprach, zu dieser bestimmten Zeit, übers Jahr, wirst du einen Sohn umarmen. Der Prophet prophezeit. Nicht wahr? Wir haben eine ganze Reihe von Prophezeiungen im Leben von Elia, die sich erfüllt haben, und eben auch im Leben von Elisa. Die Prophezeiungen habe ich nicht unter die Wunder gezählt. Das ist nochmal eine andere Kategorie. Aber hier haben wir jetzt eine solche Prophetie. Ein Jahr und du wirst ein Kind haben. Das erinnert an Gottes Zusage an Abraham in 1. Mose 18, 14 und an Sarah, dass sie über ein Jahr dann ein Kind haben würden. Nachdem sie 25 Jahre gewartet haben, bis Gott seine Verheißung erfüllen würde. Manchmal braucht es Geduld. Aber der Herr erfüllt dann, wenn die Zeit gekommen ist. Und sie sprach, nicht doch, mein Herr, du Mann Gottes, belüge deine Magd nicht. Sie kann das nicht glauben, dass dieser Wunsch je in Erfüllung gehen würde. Es gibt manchmal Wünsche, Da hat man den Eindruck, aber ich muss mich gar nicht mehr damit beschäftigen, dass die jemals erfüllt werden. Aber es kann sein, dass der Herr einen solchen Wunsch trotzdem erfüllt. Und die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn zu dieser bestimmten Zeit übers Jahr, wie Elisa zu ihr geredet hatte. Da hat sich erfüllt. Das ist das sechste Wunder von Elisa und das hängt zusammen wieder mit Leben. Haben wir gemerkt, wie oft das Thema Tod und Leben vorgekommen ist? Und das muss man unter folgendem Hintergrund sehen. Auf der zweiten Seite hier auf dem Skript, da habe ich überschrieben, zur Bedeutung von El, Baal und Asherah in der Religion der Kananiter. Der Hauptgott der Kananiter war El. El heißt der Starke. Und man übersetzt korrekt mit Gott, aber eben im Sinn von Gott der Starke. Es gibt ja auch das Wort Eloah und die Mehrzahl Elohim übersetzt man auch im Deutschen mit Gott. Die Elberfelder gibt Hinweise, wenn El im Text steht. Meistens steht Elohim und dann gibt es eine Serie von Stellen mit Eloah und eben auch mit El. Eloah, Elohim bezeichnet Gott als den Verehrungswürdigen, den Schöpfer und Erhalter des Weltalls. Aber El speziell der starke Gott. Und nun ist es so, die Kananiter haben ihren höchsten Gott, man muss sagen, ihren höchsten Götzen, auch El genannt. Der gleiche Name. Ich meine, da haben wir genau das Problem im arabischen Kulturkreis, wenn man da mit den Leuten spricht und sagt, Kifhalak, wie geht es dir? Dann kommt die Antwort, Hamdulillah, Allah sei Dank. Das sagen die Muslime und auch die Christen. Weil in der arabischen Bibel für Gott steht auch das Wort Allah. Ist Al-Ilah. Ilah ist einfach das normale Wort für Gott in den semitischen Sprachen. Und Al ist dann noch der Artikel, also der Gott. Und nun, im Islam ist das die Bezeichnung für den Gott des Korans, der eben nicht der Gott der Bibel ist. Ganz klar nicht. Aber wenn man im Alltag spricht, dann sagt ein Christ auf die Frage, wie geht es dir? Hamdulillah. Es ist also, wenn man mit Muslimen spricht, ich habe das immer wieder gedacht, wenn ich sie so begrüßt habe, wenn der wüsste, dass ich einen anderen Gott meine. Aber gut, er muss es ja wissen, ich bin kein Muslim. Und ich glaube nicht an seinen Gott, aber ich glaube an den Gott der Bibel. Und das ist eigentlich hilfreich, sonst hätte man im Alltag ständig Konflikte im Umgang mit Muslimen. Und so nicht. Aber nachher im Gespräch wird dann schon klar, dass man einen anderen Gott meint. Und so war das eben auch damals. Die Israeliten sprachen über El und die Bibel benutzt El, aber die Kananiter sprachen auch über El. Und es ist so, dass El zwar der höchste Gott ist, theoretisch, aber Baal, sein angeblicher Sohn, der wurde eigentlich am meisten verehrt von den Kananitern. Übrigens, Elisa, hebräisch Elisha, heißt mein El, ist Rettung. Also Elisa hat gerade diesen Namen eben in seinem Namen drin, El. Aber natürlich nicht den Hauptgott der Kananiter, sondern den wahren Gott der Bibel, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und Elia, sein Vorgänger, der ihn ja auch in den Dienst eingeführt hat, den Elisa. Elia heißt, mein El ist Yah. Das ist die Kurzform von Yahweh. Und das ist eindeutig. Yahweh ist in der Bibel Der Eigenname des wahren Gottes kommt fast 7000 Mal vor, bedeutet der ewig sein, der unwandelbare. Im Deutschen gibt man das wieder mit Herr, mit Großbuchstaben. Also, Elia sagt, mein El ist Yahweh. Da wird klar gemacht. Nicht der Gott der Kananiter. Die Kananiter haben nicht von Yahweh geredet. Und damit war schon eine Klärung gegeben. Elia. Aber dann eben Elisha. Mein El ist Rettung. Baal, wie man auf dem Skript sieht, wurde verehrt als Sohn von El, also als Sohn Gottes. Er war bei den Kanitern der Blitz- und Regen- und Gewittergott, galt als Berggott. Die Aramäer nannten ihn Hadad. Und er war verantwortlich für Regen und Fruchtbarkeit, Nahrung auf dem Feld, zuständig für Wasser, Brot, Öl, Wein, Gras und Kraut. Als Nahrung für Vieh. Er wurde verehrt als der Beender von Dürreperioden. Wurde dargestellt als Mann mit Donnerkeule in der rechten und Blitzspeer in der linken. Zum Teil auch als Stier dargestellt. Und als typischer Kriegsgott, der die Götter wie Yam, das Meer, der Meeresgott, und Mot, der Todesgott, in ihrer Mythologie besiegte. Also, sieht man diese dämonische, satanische Imitation von Gott Vater und Gott Sohn mit El und Baal. Aber Baal wurde verehrt im Zusammenhang mit Unzucht, die man trieb als Verehrungsform für Baal. Also wirklich etwas so Perverses. Macht mir Mühe, darüber zu sprechen. Aber es ist wirklich das Schrecklichste, was man sich denken könnte, war da mit dieser Verehrung von Baal verbunden. Und dann Asherah wurde als Schöpfergöttin, Gebärerin der Göttin, der Götter und auch als Schutzpatronin im Blick auf Mutterschaft verehrt. Und jetzt sieht man all diese Wunder bei Elia schon. Und dann die Wunder bei Elisa. Das sind immer Wunder, die gerade damit zu tun haben, zu zeigen, nicht El, nicht Baal, nicht Asherah, sondern Yahweh, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ich war, Baal wurde auch verehrt als Gott, der starb, wenn die Sommerhitze kam und alles im Land Kanaan, im Land Israel verdorrte. Dann sagten die Kananiter, jetzt ist Baal gestorben. Und dann nach der Regenzeit im Frühjahr, wenn alles wieder auflebt und die Fruchtbarkeit des Erdbodens sichtbar wird, dann sagen sie, Baal ist auferstanden. Also er wurde als Sohn Gottes, der starb und wieder auferstand, verehrt. Und sieht man, Satan hat das bewusst so in dieser Religion aufgebaut, und das findet man auch in anderen Religionen, um die Wahrheit zu verdrehen und eigentlich zu lästern. Und darum habe ich dann auch geschrieben auf dem Blatt, El, Baal, Asherah, das ist eine teuflische Imitation der Dreieinheit Gottes. Aber jetzt wird gerade klar, eben bei all diesen Wundern, Heilung des Quellwassers in Jericho, nicht Baal hat das gewirkt, sondern der Gott Israels. Dann das Trinkwasserwunder in Edom, das hat nicht Baal gemacht, sondern der Herr. Ölvermehrung, nicht Baal. Die Schwangerschaft der Sunamitin, das hat nicht Asherah gemacht, sondern der wahre Gott. Und jetzt geht es dann auch noch um die Auferweckung des Sohnes, der Sunamitin. Das hat eben nicht Baal gemacht, der Gott des Todes und der Auferstehung, sondern der wahre Gott. Und so könnte man weiterfahren. Gott hat also ganz bewusst diese Zeichen und Wunder gewählt, um zu Israel damals zu sprechen, um ihnen klarzumachen, dass ihr Götzendienst ein totaler Irrweg war. Und jetzt versteht man zum Beispiel auch, warum der Gottesbeweis auf dem Karmel bei Elia, 1. Könige 17, Warum war das auf einem Berg? Ja, weil Baal als Berggott verehrt wurde. Warum sollten die Baalspriester Feuer vom Himmel herabkommen lassen? Ja, weil Baal der Blitzgott ist. Der sollte doch einen Blitz senden können, um das Opfer zu verzehren. Konnte er aber nicht. Und das schlichte Gebet von Elia, und dann kam das Feuer vom Himmel. Und danach kam der Regen, nach der Dürreperiode. Nicht Baal hat das beendet, sondern der Herr. Also ganz bewusst war das gewählt. Und darum hier dieses Wunder. Und die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn zu dieser bestimmten Zeit übers Jahr, wie Elisa zu ihr geredet hatte. Nicht die Baalspropheten hatten das gesagt, sondern Elisa. Und das Kind wuchs heran und es geschah eines Tages, da ging es hinaus zu seinem Vater, zu den Schnittern. Und es sprach zu seinem Vater, mein Kopf, mein Kopf! Und er sprach zu dem Diener, trag ihn zu seiner Mutter. Und er nahm ihn auf und brachte ihn zu seiner Mutter. Und er saß auf ihren Knien bis zum Mittag und er starb. Was ist das für ein Vater? Da kommt der kleine Junge zu ihm und sagt, ich habe so Kopfschmerzen. Und das waren nicht einfach so normale Kopfschmerzen. Ein furchtbarer Schmerz. Und der Vater sagt, bring ihn zu seiner Mutter. Keine Beziehung zum Kind. War das für ihn nicht eine Riesenfreude, dass seine Frau dieses Kind bekam? Bring zu seiner Mutter. Und bei der Mutter ist es ganz anders. Der Sohn darf auf ihren Knien sitzen. Das ist ein ganz wichtiger Platz für kleine Kinder. Wo sie wirklich die Beziehung und das Einfühlen spüren. Und die Mutter hat ihn da auf den Knien und dann stirbt er in ihren Armen. Was war das für ein Schmerz? Aber sie kann das nicht mit ihrem Mann teilen. Da ging sie hinauf, Vers 21, und legte ihn auf das Bett des Mannes Gottes und schloss hinter ihm zu und ging hinaus. Und sie rief ihren Mann. Sehen wir wieder. Sie bezieht ihn ein, wo sie nur kann. Also sie investiert weiter in diese Ehe, auch wenn sie schwierig war. Sende mir doch einen von den Dienern und eine von den Eselinnen und ich will zu dem Mann Gottes laufen und wiederkommen. Und er sprach, warum willst du heute zu ihm gehen? Der kommt nicht mal auf die Idee. Der Mann Gottes war ja die Ursache, dass sie überhaupt schwanger werden durfte. Und jetzt verliert sie das Kind. Jetzt will sie zum Mann Gottes. Und er denkt, es ist weder Neumond noch Sabbat. Er denkt nur an Rituale. Das ist Gesetzlichkeit, wo es nicht um Beziehung zum Herrn geht, sondern einfach, man feiert Sabbat, man feiert das Neumondfest, der Bibel natürlich. Er versteht gar nicht, was in seiner Frau vorgeht. Und sie sprach, es ist gut. Gut ist hier das Wort Shalom auf Hebräisch. Es ist Friede. Sie merkt, sie kann mit ihm das nicht teilen. Aber sie sucht den Frieden. Und sie sattelte die Eselin und sprach zu ihrem Diener, treibe immer fort, halte mich nicht auf im Reiten. Es sei denn, dass ich es dir sage. Ihr eilt es. Es ist dir so wichtig jetzt. So zog sie hin und kam zum Mann Gottes auf den Berg Karmel. Der Mann ist nicht mitgegangen. Die hätten ja zusammen reiten können. Die hatten nicht nur einen Esel. Die waren reich. Und es geschah, als der Mann Gottes sie von fern sah, da sprach er zu Gehasi, seinem Diener, sieh dort die Sunamitin. Nun lauf ihr doch entgegen und sprich zu ihr. Geht es dir gut? Also wörtlich steht hier auf Hebräisch, wieder gut ist hier Shalom. Hast du Frieden? Geht es deinem Mann gut? Also hat dein Mann Frieden. Shalom. Geht es dem Kind gut, hat dein Kind Shalom. Und sie sprach Shalom. Ja gut, sie konnte ja wissen, das Kind war beim Herrn. Es hatte Shalom. Das kleine Kind, das gestorben ist. Und sie hatte schon Frieden mit Gott. Und ihr Mann, der hatte auch seinen Frieden. Aber sie geht gar nicht auf Gehasi ein. Sie wusste, auch dieser versteht mich nicht. Und sie kam zum Mann Gottes auf den Berg und umfasste seine Füße. Sie hat nur eine Hoffnung, dass dieser Mann Gottes, der mit dem wahren Gott in enger Beziehung stand, der kann ihr helfen. Niemand anders kann helfen, nur Elisa. Da trat Gehasi herzu, um sie wegzustoßen. So, na hört. Der versteht nicht, worum es geht und will das hindern. Aber der Mann Gottes sprach, lass sie, denn ihre Seele ist betrübt. Er realisiert, die Frau muss ein Riesenproblem haben innerlich. Und der Herr hat es mir verborgen und es mir nicht kundgetan. Er hatte keine Vision bekommen im Vorhinein. Und sie sprach, habe ich einen Sohn von meinem Herrn erbeten? Habe ich nicht gesagt, täusche mich nicht? Da sprach er zu Gehasi, gürte deine Lenden und nimm meinen Stab in deine Hand und gehe hin. Wenn du jemand triffst, grüße ihn nicht. Wenn jemand dich grüßt, antworte ihm nicht. Es war ihm klar, jetzt muss pressiert werden. Und im Orient, grüßen heißt dann, und jetzt noch etwas zusammen trinken und das wäre Zeitverlust. Einfach an den Leuten vorbei. Jetzt geht es nur um dieses Problem. Das Problem dieser Frau muss gelöst werden. Antworte nicht und lege meinen Stab auf das Gesicht des Knaben. Und die Mutter des Knaben sprach, so wahr der Herr lebt und deine Seele lebt, wenn ich von dir lasse. Also diese Frau, die war so mit Elisa eben verbunden, der muss mir helfen und nur er kann mir helfen. Da lässt sie nicht los. Und jetzt muss Elia mit. Da machte er sich auf und ging ihr nach. Gehasi aber war ihnen vorausgegangen und hatte den Stab auf das Gesicht des Knaben gelegt. Aber da war keine Stimme und kein Aufmerken. Das erinnert ganz an die Jünger in Markus 9, Vers 18, die einen Besessenen nicht heilen konnten. Wegen ihres Unglaubens. Geht nicht. Nützt auch der Stab von Elisa nichts. Und er kehrte zurück ihm entgegen und berichtete ihm und sprach, der Knabe ist nicht erwacht. Und als Elisa in das Haus kam, siehe, da war der Knabe tot, hingelegt auf sein Bett. Und er ging hinein und schloss die Tür hinter ihnen beiden zu, wieder eine verschlossene Tür, wie beim Beten. Und betete zu dem Herrn. Also wie beim Beten in Matthäus 6,6. Und betete zu dem Herrn. Und er stieg auf das Bett und legte sich auf das Kind und er legte seinen Mund auf dessen Mund und seine Augen auf dessen Augen und seine Hände auf dessen Hände. Er identifiziert sich mit diesem Jungen. In seinem Reden, Mund. In seiner Erkenntnis, Augen. Und in seinem Tun, Hände. Und beugte sich über ihn. Und das Fleisch des Kindes wurde warm. Elisa ist ein Hinweis auf den Herrn Jesus, den großen Propheten, der einmal kommen sollte. Und der Herr Jesus hat sich am Kreuz mit uns identifiziert. Und an unserer Stelle ist er gestorben und wieder auferstanden, sodass wir sagen können, sein Tod ist mein Tod und seine Auferstehung ist meine Auferstehung. Und wir haben es gelesen, und das Fleisch des Kindes wurde warm. Und er kam zurück und ging ins Haus, einmal dahin und einmal dorthin. Und er stieg wieder hinauf und beugte sich über ihn. Dann nieste der Knabe 7-mal. Und der Knabe schlug seine Augen auf. Und er rief Gehasi und sprach, rufe diese Sunamitin. Und er rief sie und sie kam zu ihm herein. Und er sprach, nimm deinen Sohn. Da kam sie und fiel ihm zu Füßen und beugte sich zur Erde nieder. Und sie nahm ihren Sohn und ging hinaus. Wieder eine Auferstehung. Und das ausgerechnet in dieser Zeit, wo der Baalskult eben unter Ahab, Ahasja, Joram zum Höhepunkt gekommen war, im Abfall Israels. Und alle drei Auferstehungsgeschichten im Alten Testament finden statt in dieser Zeit. Elia hat auch einen Jungen auferweckt, nicht wahr? Und Elisa, und wie wir noch sehen werden, als Elisa starb und ein Toter in sein Grab geworfen wurde und in Kontakt kam mit Elisa, auch da wieder, mit dem Tod von Elisa in Kontakt, ist auferstanden. Elisa, ein Bild auf den Herrn Jesus, durch seinen Tod gibt es Leben für uns. Das ist dann das Wunder Nummer 16. Gehen wir weiter. Vers 38. Elisa aber kehrte nach Gilgal zurück. Und es war Hungersnot im Land. Und die Söhne der Propheten saßen vor ihm. Und er sprach zu seinen Knaben: Setze den großen Topf auf und koche ein Gericht für die Söhne der Propheten. Diese Söhne der Propheten, nicht wahr, die wurden geschult von Elisa. Es lohnt sich, diesem Thema nachzugehen in der Bibel, wo diese Söhne der Propheten auch weiter vorkommen. Denn die spielten in der Geschichte Israels eine ganz wichtige Rolle, auch in Verbindung mit der Überlieferung der Bibelrollen. Also die biblischen Bücher in ihrer Überlieferung, die stehen in Verbindung auch mit diesen Söhnen der Propheten. Und wir sehen Elisa, er war gewissermaßen ihr Mentor. Man kann also sagen, diese Versammlung von Söhnen der Propheten zusammen mit Elisa ist ein schönes Bild von der Gemeinde. Und Elisa, ein Bild von dem Herrn Jesus, der sagt in Matthäus 18, Vers 20, da wo zwei oder drei zu meinem Namen hin versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Und zwar Hungersnot. Und gibt es Momente, wo man in der Gemeinde das Gefühl hat, ich kriege keine Nahrung mehr. Die Verkündigung ist so oberflächlich und leer. Und das ist gefährlich. Vers 39, da ging einer auf das Feld hinaus, um Kräuter zu lesen, und er fand eine wilde Ranke und las davon wilde Koloquinten. Und die sind wirklich gefährlich. Die sind abführend, aber so deftig, das kann auch zum Tod führen. Sein Gewand voll. Und er kam und zerschnitt sie in den Kochtopf, denn sie kannten sie nicht. Ah, da geht er irgendwo und holt irgendetwas für die Hungersnot der Gemeinde zu stillen. Okay, so machen das manche. Die gehen zwar nicht unbedingt aufs Feld hinaus, sondern die gehen ins Internet. Wow, spannend. Ganz etwas anderes hier. So geht das. Dann kommt es in die Gemeinde rein. Vers 40. Und sie schütteten es aus zum Essen für die Männer. Aber es geschah, als sie von dem Gericht aßen, da schrien sie und sprachen: Der Tod ist im Topf, Mann Gottes. Das ist giftig, was wir da zu essen bekommen. Und sie konnten es nicht essen. Da sprach er: So holt Mehl her. Und er warf es in den Topf und sprach: Schütte es aus für die Leute, damit sie essen. Und es war nichts Schlimmes mehr im Topf. Mehl wird hier das übernatürliche Hilfsmittel. Und das alles neutralisiert. Und ich habe ja schon erklärt im Zusammenhang mit dem Speisopfer, dass ja von dem vollkommenen Leben des Herrn Jesus spricht. Dass man in Verbindung mit den blutigen Opfern Gott dargebracht hat. Und auch hier ist das Mehl wieder ein Bild des Herrn Jesus, seines Lebens. Wenn wir die Evangelien lesen, dann ist das nicht einfach wie Körner und man könnte nicht wissen, was ist da in den Körnern. Sondern da ist ein Leben dargestellt. Und wie er gesprochen hat, wie er gehandelt hat, alles ist klar, alles ist vollkommen an ihm. Und wenn eben so giftige Sachen in die Gemeinde gekommen sind, dann ist es wichtig, die gesunde Lehre, die gerade die Vollkommenheit des Herrn Jesus im Zentrum hat, das wirkt neutralisierend auf Gift. Wir gehen zu Wunder 9, Vers 42. Und ein Mann kam von Baal Shalisha und brachte dem Mann Gottes Brot der Erstlinge, 20 Gerstenbrote und Jungkorn in seinem Sack. Und er sprach: Gib es den Leuten, damit sie essen. Und sein Diener sprach: wie soll ich dies 100 Männern vorsetzen? Und er sprach, gib es den Leuten, damit sie essen. Denn so spricht der Herr, man wird essen und übrig lassen. Und er setzte es ihnen vor, und sie aßen und ließen übrig nach dem Wort des Herrn. Jetzt kommt gesundes Essen nach den Kolloquinten. Und diese Brote, diese Erstlingsbrote, das waren die Brote, die eigentlich bestimmt waren für den Tempel. Die Erstlinge musste man aussondern für den nächsten Tempelbesuch und abgeben. Aber die 10 Stämme, die waren ja abgeschnitten von dem Tempel im Südreich. Und dieser Mann von Baal Shalisha, das war auch einer offensichtlich, der zum Überrest gehörte. Also zu der Kategorie wie schon bei Elia. Ich habe mir 7000 übrig gelassen, die dem Baal ihr Knie nicht beugen. Und der bringt die gute Nahrung. Und diese Brote sprechen alle auch eben von dem gesunden Wort Gottes. Und gerade auch die Gerstenbrote. Ich war, wir denken an Johannes 6, Vers 9, ein kleiner Junge hatte Fische und 5 Gerstenbrote. Und der Herr Jesus nimmt die und vermehrt die und er sättigt die Mengen von Leuten. Und später erklärte Herr Jesus, ich bin das Brot aus dem Himmel. Aufgrund dieser Brotvermehrung hat der Herr dann auch die Bedeutung dieses Zeichens erklärt. Dieses Brot weist auf ihn hin. Und der Herr Jesus sagt in Johannes 6, wer von diesem Brot isst, ein Aorist im Griechischen, wer den Akt des Essens vollzieht, wird leben in Ewigkeit. Ich gebe gleich die Stelle an. Johannes 6. Vers 51. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, ist ein Aorist, eine punktuelle Handlung. Wer den Akt des Essens vollzieht, wird leben in Ewigkeit. Das zeigt, wer sich einmal richtig bekehrt, der ist auf ewig gerettet. Man muss sich nicht immer wieder neu bekehren, um errettet zu bleiben. Einmal bekehren, natürlich sein Leben immer mit dem Herrn in Ordnung bringen, damit die Gemeinschaft, die getrübte Gemeinschaft wiederhergestellt wird mit dem Herrn. Aber wer einmal ist, wird leben in Ewigkeit. Wir gehen zu Wunder 10, Kapitel 5. Und Naaman, der Heeresoberste des Königs von Syrien, war ein großer Mann vor seinem Herrn und angesehen. Denn durch ihn hatte der Herr den Syrern Sieg gegeben. Und der Mann war ein Kriegsheld, aber aussätzig. Es geht um einen syrischen General, der große Karriere gemacht hatte. Also von weltgeschichtlicher Bedeutung war. Und der hatte ein Problem, Aussatz. Eine schreckliche Krankheit, die kommt von innen heraus. Irgendeine Stelle fängt es an. Es ist ein Bild der Sünde. Wir haben die Sünde als böse Natur von Adam geerbt in uns. Und kleine Babys, die so lieblich sind, also wirklich, manche sagen, das sind Engel. Aber diese Babys sind keine Engel. Ich war in 1. Mose 4 am Schluss, da kam so ein Baby auf die Welt und man gab ihm den Namen Enosch. Das heißt böser, sündiger Mensch. Weil man wusste, seit Adam haben wir Menschen ein Problem. Die Sünde in uns. Und dann werden wir ein bisschen größer und sie können Mama und Papa sagen, man ist so erfreut und plötzlich kommen Wörter, die hat man noch nie den Kindern gesagt und die wissen die. Also der Aussatz bricht aus und diese Krankheit frisst und frisst weiter, bis der ganze Körper übersät ist und führt am Schluss zum Tod. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Römer 6, Vers 23. Naaman, große Karriere, aber aussätzig. Und die weiteren Verse zeigen, Syrien, die syrische Armee hat einen Einfall gemacht in Israel und ein kleines Mädchen als Kriegsgefangene abgeführt. Ja, wir kennen das Thema. Die Hostages, die Gefangenen im Gazastreifen. Und hier wurde so ein Mädchen abgeführt nach Syrien. Sie wurde dann so Hausmädchen für die Frau von dem General Naaman. Das war schrecklich für das Kind. Weg vom Volk Gottes und jetzt meine ganze Zukunft kaputt. Sklavin im Haus eines feindlichen Generals. Und sie spricht mit der Frau und sagt, Naaman müsste einmal zu unserem Propheten gehen. Der könnte ihn heilen. Was? Die hätte sich sagen können, schön. Und er wird dann sterben. Jetzt sagt sie, wie es eine Lösung geben könnte. Und wirklich, das führt dazu, dass Naaman nach Israel geht und den Kontakt sucht mit Elisa, damit er ihn heilen würde. Und Elisa geht gar nicht zu ihm hin. Ich war nach 3. Mose 13, 14, wird ganz klar soziale Distanz gefordert bei Aussatz. Ich war die Aussätzigen, die mussten sich von den Städten distanzieren, außerhalb leben. Die mussten einen Mundschutz tragen, also eben um Ansteckung zu verhindern und soziale Distanz einhalten. Und Elisa geht gar nicht zu dem General. Und der General hat gesagt, was? Jetzt kommt der General von Syrien, so offizieller Besuch da in Israel und der kommt nicht mal raus. Also das ist nicht das Gleiche, wie wenn ein Oberster in Syrien einer Frau, die aus Deutschland auf Besuch kommt, nicht die Hand gibt. Die war ja nicht aussätzig, nicht wahr? Aber es war eben eine Frau. Gut, aber das ist ein anderes Thema. Hier ging es darum, sozialer Abstand zu einem Aussätzigen. Und Elisa sagt, geh und tauche dich 7-mal im Jordan unter. Der Mann wird wütend. Er hätte sich natürlich vorgestellt, jetzt gibt es eine richtige Show. Der Prophet kommt raus und er schwingt da seine Hand über die kranke Stelle und dann wird da Heilung, Veranstaltung zeremoniert. Nichts. 7-mal untertauchen. Er wird wütend und er denkt, wir haben den Fluss Abana und Papa bei Damaskus. Das sind viel besseres Wasser als Jordanwasser. Okay, das könnten wir noch überprüfen, ob das wirklich so ist. Aber das war seine Meinung. Und ich lese jetzt Vers 5, Vers 12. Sind nicht Abana und Papa, die Flüsse von Damaskus, besser als alle Wasser von Israel? Kann ich mich nicht darin baden und rein werden? Und er wandte sich und zog weg im Grimm. Es gibt manche Leute, die verpassen die ewige Errettung, weil sie denken, das Evangelium, so wie es ist, kann nicht der Weg sein. Es muss irgendwie mit einer Show verbunden sein und es muss irgendwie so und so gehen. Aber glücklicherweise gibt es Leute, die ermutigen. Da traten seine Knechte herzu und redeten zu ihm und sprachen, mein Vater, hätte der Prophet etwas Großes zu dir geredet, würdest du es nicht tun? Das ist wirklich so. Manche Leute, die würden das toll finden, wenn man ihnen sagt, du musst das und das und das musst du tun und auf den Knien in dieser Kirche da raufgehen und wieder runter und nochmals rauf und bis die Knie zerschunden sind, dann wirst du gerettet. Und die würden das machen. Wie viel mehr denn, der zu dir gesagt hat, bade dich und du wirst rein sein. Das Evangelium ist viel einfacher. Man muss seine persönliche Schuld Gott bekennen, bereuen und das Opfer des Herrn Jesus, sein Tod und seine Auferstehung in Anspruch nehmen. Und der Jordan ist ja der Todesfluss. Der geht ins Tote Meer. Abana und Papa, nicht? Er muss sich im Todesfluss untertauchen, mit Christus sterben und auferstehen. Das ist das, was auch in der Taufe dann zum Ausdruck kommt, symbolisch, nach Römer 6. Und er macht es schließlich. Da stieg er hinab und tauchte sich in den Jordan 7-mal unter, nach dem Wort des Mannes Gottes, da wurde sein Fleisch wieder das Fleisch eines jungen Knaben und er war rein. Und er erkennt, dass der Gott Israels der einzig wahre Gott ist. Das ist gewaltig. Also durch dieses Wunder von Elisa wird dieser Mann gesund und auch für die Ewigkeit gerettet. Und dieser Naaman wollte ganz viel Reichtum abgeben als Bezahlung für diese Rettung. Und Elisa hat nichts angenommen. Warum? Weil die Rettung nicht bezahlt werden kann. Aber nachdem dann Naaman wieder zurückreisen wollte nach Syrien, ging Gehasi hinten her und sagt, eine kleine Korrektur. Also ein bisschen etwas wäre schon noch gut. Ein Talent Silber, also ein paar Dutzend Kilogramm Silber und zwei ganz teure Kleider. Und Naaman sagt, du kannst gar zwei Talente haben. Und Gehasi, dieser geldgierige Mann oder eben silbergierige Mann, der missbraucht den Namen Gottes in Vers 20. Und dann lügt er in Vers 22. Dann kommt er zurück. Und er hat ja damit eigentlich Naaman wieder nahegelegt, es kostet eben doch etwas, die Rettung. Und Elisa deckt die Sache auf und sagt, der Aussatz Naamans, Vers 27, so wird der Aussatz Naamans an dir haften und an deinen Nachkommen auf ewig. Und er ging von ihm hinaus, aussätzig wie Schnee. Das 11. Wunder. Dieser Aussatz kommt auf diesen Mann, der die Rettung darstellen wollte als Rettung durch Bezahlen. Wenn man die Kirchengeschichte anschaut, was da bezahlt wurde an Messen, um angeblich die Menschen zu retten, das ist genau der Skandal von Gehasi. Und darum kommt dieses Zeichen, der Aussatz kommt auf Gehasi. Und jetzt in Kürze, damit wir mit der Zeit wieder halbwegs zurechtkommen, in Kapitel 6, und die Söhne der Propheten sprachen zu Elisa, sieh doch, der Ort, wo wir vor dir wohnen, ist uns zu eng. Lass uns doch an den Jordan gehen und von dort jeder einen Balken holen und uns dort einen Ort herrichten, um dort zu wohnen. Schön, es wächst bei den Propheten. Es wird zu eng. Also ihr Wohnen in Jericho, in der Stadt des Fluches, hat nicht mehr genügend Platz. Die müssen erweitern. Schön, wenn eine Gemeinde sich erweitern muss, ausbauen muss. Und jetzt gehen sie an den Jordan, also aus Jericho hinaus, an den Jordan. Vorher waren sie weit weg vom Jordan, wie man in 2. Könige 2 liest. Sie waren fern, während Elia und Elisa zum Jordan gingen. Da, wo später Johannes der Täufer taufen sollte. Nicht wahr? Das ist, heute nennt man das arabisch Kasr al-Yahud. Und in der Bibel ist das Bethanien, Bethanien in der Wüste, Johannes 1. Ja, da wollen sie jetzt neu sich versammeln und brauchen einen größeren Ort. Jeder soll mithelfen. Jeder soll anpacken, wenn es geht, um einen neuen Ort, wo die Gemeinde mehr Platz hat. Und dann weiter, und er sprach, geht hin. Und einer sprach, lass es dir doch gefallen und geh mit deinen Knechten. Und er sprach, ich will mitgehen. Elisa geht mit. Ein Bild des Herrn Jesus. Er geht mit. Und er ging mit ihnen und sie kamen an den Jordan und hieben die Bäume um. Es geschah aber, als einer einen Balken fällte, da fiel das Eisen ins Wasser und er schrie und sprach, ach mein Herr! Und es war geliehen. Und der Mann Gottes sprach, wohin ist es gefallen? Er zeigte ihm die Stelle. Da schnitt er ein Holz ab und warf es hinein und brachte das Eisen zum Schwimmen. Und er sprach, hol es dir herauf. Und er streckte seine Hand aus und nahm es. Da kommt einer in große persönliche Bedrängnis. Nicht wahr, andere würden sagen, nicht so schlimm. Kann mal sein, dass eine Axt abfällt. Wenigstens nicht so wie in 5. Mose 19, Vers 5. Eine Axt fällt da ab bei der Arbeit, jemand an den Kopf und tötet ihn. Und jetzt, war das Mord oder war das Totschlag? Da kommt man in Bedrängnis. Aber hier, das Eisen fällt ab ins Wasser, jetzt ist es halt weg. In den Todesfluss. Und es war geliehen. Alle Mittel, die der Herr uns gibt zum Gemeindebau, sind eigentlich geliehen. Wir können nicht sagen, ich bin stolz auf meine Gaben, weil ich habe es gemacht. 1. Korinther 4 sagt, was hast du, das du nicht empfangen hast? Wir können auf keine Gaben stolz sein. Ist alles ein Geschenk? Alles Gnade. Und nun fiel das ins Wasser, ins Todeswasser. Und Elia wirft ein Holz hinein, es schwimmt und holt es so raus. Das erinnert an 2. Mose 15, 25, nicht wahr? Bitteres Wasser für die Israeliten. Und Mose nimmt ein Holz, wirft es hinein und es wird süß. Das Kreuz des Herrn Jesus wird genannt das Holz in Galater 3. Verflucht ist jeder, der am Holze hängt. Und durch das Holz wird das Bittere im Leben süß. 2. Mose 15. Und durch das Holz, durch das Kreuz, wird das, was wir brauchen, um dem Herrn zu dienen, aus dem Tod herausgeholt, uns geschenkt. Auf der Grundlage, dass der Jesus eben gestorben und auferstanden ist. Und dann im nächsten Abschnitt, der König von Syrien will gegen Israel Krieg führen. Und er hat es besonders auf den König abgesehen, aber Elisa kann dem König immer wieder sagen, pass auf, die Syrer werden dort kommen. Pass auf, die werden dort kommen. Nein, die werden dort kommen. Die Syrer, jedes Mal sind sie überrascht. Sie haben einen Kriegsplan. Und offensichtlich wird der ständig verraten, der Kriegsplan. Sodass der König von Syrien sagt, seinen Ministern, gibt es jemanden unter uns, der die Sachen erzählt? Ja, so wie in Gaza. Da gibt es Leute, die sagen, dort hat die Hamas das, dort hat die Hamas das. Und der Geheimdienst weiß darum. Und die wissen genau, wo sie hingehen müssen, wo sie was holen müssen. So geht das. Also er sagt, da ist jemand unter uns wohl, der alles verrät. Es gab keinen Spion. Einer aus der syrischen Armee sagt dem König, nein, der Schuldige ist Elisa. Der weiß durch den wahren Gott immer, wo was ist. Wo ist dieser Elisa? In Dothan. Dothan. Vers 13. Wir kennen Dothan aus der Josefsgeschichte. Josef ging nach Dothan zu seinen Brüdern und dann wurde er in den Brunnen geworfen. Und Dothan liegt übrigens ganz nahe von Jenin. Und dort kann man den Tell noch sehen von der alten Stadt Dothan, um die es jetzt hier geht. Und dort gibt es zwei Brunnen beieinander. Nicht wahr? In 1. Mose 37 heißt es nämlich, dass Josef in eine der Gruben geworfen wurde. Die war ohne Wasser. Und es gibt dort wirklich zwei Brunnen. Und Dothan heißt Doppelbrunnen. Ja, und dort habe ich auch noch ein besonderes Erlebnis. Ich war dort bei den Brunnen mit einer Gruppe. Und dann kommt ein Palästinenser mit seinem Auto und dann will er mit mir sprechen und spricht mich ständig Hebräisch an. Ich habe kein Wort Hebräisch gesprochen. Er hat immer wieder versucht, dass ich Hebräisch sprechen würde. Und ich war Dothan, liegt gerade in der Nähe von Jenin, das ist eine Hochburg des Terrorismus. Und das hätte also ganz schlimm enden können. Der wollte wohl herausfinden, ob ich Israeli bin. Und ich habe ihm nur Englisch geantwortet. Ja, aber das sind so persönliche Erfahrungen, wenn ich lese Dothan, was da mir alles hochkommt. Ja, Josefs Geschichte und dann auch noch sogar meine persönliche Geschichte in Dothan. Ja, also die Armee geht nach Dothan und dann bewirkt Elisa durch sein Gebet, dass der Herr die Augen blendet. Vers 17. Und Elisa betete und sprach, Herr, tu doch seine Augen. Nein. Wir müssen vorher lesen. Die kommen also dahin als Armee. Verse 14, 15, 16. Und dann bekommt der Diener von Elisa Angst. Und da kommt jetzt Vers 17, das 13. Wunder. Und Elisa betete und sprach: Herr, tu doch seine Augen auf, dass er sehe. Da tat der Herr die Augen des Knaben auf und er sah. Und siehe, der Berg war voll feuriger Pferde und Wagen rings um Elisa her. Also, die geöffneten Augen des Dieners. Elisa musste nicht geöffnete Augen bekommen. Ihm war klar, da waren unzählige Engel, waren da, um sie zu beschützen. Also das habe ich auch in Dothan erlebt. Und der Jesus sagt ja in Matthäus 26, als er da in Gethsemane verhaftet worden war, er hätte den Vater bitten können und er hätte ihm 12 Legionen, 72.000 Engel gesandt. Die sind da, die stehen zur Verfügung. Und in 1. Mose 32, da war Jakob mit seiner Familie in großer Bedrängnis, aber dort durfte er erleben, dass 2 Heerlager von Engeln, die waren da. Und in Psalm 34, Vers 8 lesen wir von dem Engel des Herrn, der um die Gläubigen herum ist, um sie zu schützen. Und nun bittet also Elisa, dass dem Jungen die Augen geöffnet werden und er sieht. Der Herr setzt seine ganze Macht für die Erlösten ein, wenn sie in Gefahr sind. Und jetzt 14. Wunder. Wir haben es gleich. Und sie kamen zu ihm herab und Elisa betete zu dem Herrn und sprach: Schlage doch dieses Volk mit Blindheit. Und er schlug sie mit Blindheit nach dem Wort Elisas. Und Elisa sprach zu ihnen: Dies ist nicht der Weg und dies ist nicht die Stadt. Folgt mir und ich werde euch zu dem Mann führen, den ihr sucht. Die Syrer sind mit Blindheit geschlagen, die realisieren nicht mehr, sind wir wirklich in Dothan oder nicht. Und Elisa sagt: Eigentlich wollen sie ja den König von Israel. Den wollten sie ja. Und er hat das alles eben verhindert. Also, ich zeige euch den Mann, den ihr sucht. Führt er die ganze Armee nach Samaria. Einige Distanz, Dothan, Samaria, beides im heutigen sogenannten Westjordanland. Und dort in Samaria angekommen, bittet Elisa, Vers 20, und es geschah, als sie nach Samaria gekommen waren, da sprach Elisa: Herr, tu diesen die Augen auf, dass sie sehen. Da tat der Herr ihnen die Augen auf und sie sahen und siehe, sie waren mitten in Samaria. Ja, dort gehe ich auch gerne hin mit Israel-Gruppen nach Samaria, mitten in Samaria, und da waren sie. Und dann Vers 21, und der König von Israel sprach zu Elisa, als er sie sah: Soll ich schlagen, mein Vater? Aber er sprach: Du sollst nicht schlagen. Würdest du die schlagen, die du mit deinem Schwert und mit deinem Bogen gefangen genommen hast? Nein, Kriegsgefangene, mit denen geht man gut um, nicht wahr? Kriegsgefangene, die schlachtet man nicht einfach ab. Also, die sind jetzt da. Ich hab sie gebracht von Dothan, die sind wie Kriegsgefangene. Mit denen gehst du aber nicht ebenso mit Gewalt um. Und er sagt: Setze ihnen Brot und Wasser vor, damit sie essen und trinken und dann zu ihrem Herrn ziehen. Und er bereitete ihnen ein großes Mahl und sie aßen und tranken und er entließ sie und sie zogen zu ihrem Herrn. Und die Streifscharen der Syrer kamen seitdem nicht mehr in das Land Israel. War Ruhe für einige Zeit. Nach einiger Zeit kommen sie dann wieder, Vers 24, aber es war mal Ruhe. Mit Güte. Es ist genauso wie Sprüche 25, 21 bis 22 sagt: Wenn dein Feind hungert, speise ihn. Wenn ihn dürstet, tränke ihn. So wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln und der Herr wird dir vergelten. Und das wird in Römer 12 auch wieder zitiert, um zu zeigen, wie wir mit Feinden umgehen. Mit Liebe. Und ist das nicht fantastisch? Die kriegen alle noch ein Essen in Samaria. Und dann nach Hause. Ich habe in Samaria auch einmal ein Essen bekommen, so privat mit meiner Frau zusammen. Wow, was die uns da aufgetischt haben. Und das war wirklich vom edelsten arabisches Essen. Und erinnere mich ganz an dieses Essen, was diese Syrer da in Samaria bekommen haben. Dann gingen sie nach Hause und es war Frieden, für eine Zeit wenigstens. Also diese Liebe zu den Feinden nach Matthäus 5, 43, 44 wurde hier alttestamentlich praktiziert und umgesetzt. Und dann bleibt noch das letzte Zeichen, aber das haben wir ja schon besprochen. Ich lese darum nur noch Kapitel 13, Vers 20. Und Elisa starb. Und man begrub ihn und es kamen Streifscharen der Moabiter ins Land, als das Jahr anfing. Und es geschah, als sie einen Mann begruben, siehe, da sahen sie die Streifschar und sie warfen den Mann in das Grab Elisas. Und als der Mann hineinkam und die Gebeine Elisas berührte, da wurde er lebendig und erhob sich auf seine Füße. Das 16. Wunder. Er ist schon tot, aber sein Tod ist immer noch zum Segen. So wie es in den Sprüchen heißt, das Gedächtnis des Gerechten ist zum Segen. Wie geht das? Nun, in Hebräer 13 lesen wir, gedenket euer Führer, die das Wort Gottes zu euch geredet haben. Und es wird dort aufgerufen, dass wir ihren Glauben nachahmen sollen. Und so wirkt jemand, der dem Herrn gedient hat, als Mann Gottes oder als Frau Gottes, eben zum Segen der nachfolgenden Generationen. Wenn man sich an sie erinnert, das Gedächtnis des Gerechten ist zum Segen. Das ist typischerweise, schreibt man das auf Gräber in Israel. Mit einer Abkürzung S und L. Und so Strichlein dazwischen ist die Abkürzung für Zichrono Livracha. Das Gedächtnis an ihn möge zum Segen sein. Und so war eben Elisa zum Segen, sogar über seinen Tod hinaus. Und wieder ein Hinweis auf Tod und Auferstehung, die eben nur der wahre Gott bewirken kann. Danke für die Geduld wegen der Überzeit.